Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
7 Uhr, das ist heute Morgen mit Daniel Knoll und mit diesen Themen. Ein Schritt hin zu einer atomwaffenfreien Welt. Die Mitglieder des Atomsperrvertrags haben sich geeinigt. Ein Durchbruch in der Sache ist aber noch weit weg. Wieder kein Entscheid. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren wollen erst in 2,5 Jahren beschließen, wo in der Schweiz noch Herzen transplantiert werden sollen. Und Schweizer Achtelfinale in Paris am French Open steht Stanislas Wawrinka Roger Federer gegenüber. Guten Morgen, nun zum Nachrichtenüberblick mit Thomas Mattis.
Die Universitätsspitäler von Zürich, Lausanne und Bern können auch weiterhin Herztransplantationen durchführen. Das haben die Schweizer Gesundheitsdirektoren an einem Treffen in Altdorf entschieden. Bis Ende 2013 wollen die Gesundheitsdirektoren aber einen Entscheid über eine Konzentration fällen. Dann sollen nur noch in 2 Spitälern Herztransplantationen durchgeführt werden. Die Gesundheitsdirektoren der Kantone befassten sich auch mit den Krankenkassenprämien. Sie befürworten, dass für Kinder in Zukunft keine Prämien mehr bezahlt werden müssen. Auch sollen die Kantone mit verschiedenen Krankenkassenmodellen experimentieren dürfen, zum Beispiel mit Einheitskassen. Die UNO hat Schritte beschlossen, die helfen sollen, den Atomsperrvertrag durchzusetzen. So soll in 2 Jahren eine Konferenz mit dem Ziel stattfinden, im Nahen Osten eine atomwaffenfreie Zone einzurichten. Dies auch im Hinblick auf Irans Atompläne. Israel wurde aufgefordert, den Atomsperrvertrag ebenfalls zu unterzeichnen. Im UNO-Abschlussdokument fehlen allerdings Zusagen zum Abbau der Atomwaffenarsenale. Auch enthält das Dokument keine Absage an die Entwicklung neuer Atomwaffen. Die Unternehmen der Ölindustrie sollen künftig mehr Kosten übernehmen müssen, wenn sie Umweltkatastrophen verursachen. Das will das US-Repräsentantenhaus. Ölunternehmen sollen darum nach dem Willen des Repräsentantenhauses pro Fass gefördertes Öl künftig eine Abgabe entrichten, die das Vierfache der heutigen beträgt. Die Vorlage kommt nun in den Senat. Und Präsident Obama hat angeordnet, dass die Zahl der Einsatzkräfte im Golf von Mexiko verdreifacht wird. Spanien ist von der Ratingagentur Fitch herabgestuft worden. Wegen des Sparprogramms sehen die wirtschaftlichen Aussichten weniger gut aus und das Land sei deshalb auch weniger kreditwürdig. Die Herabstufung könnte sich, nach Befürchtungen von Beobachtern, negativ auf die Finanzmärkte auswirken. Entscheidend werde dabei sein, ob noch weitere Ratingagenturen Spanien zurückstufen würden. Beim Tennisturnier French Open spielen im Achtelfinal die beiden Schweizer Roger Federer und Stanislas Wawrinka gegeneinander. Nach Federer hat sich gestern auch Wawrinka qualifiziert. Er gewann gegen den Italiener Fabio Fognini 6:3, 6:4 und 6:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.137 Punkten, das ist ein Minus von 1,2%. Der Dollar wird zu einem Franken 15,92 gehandelt, der Euro zu einem Franken 42,29 bzw. zu einem Dollar 22,73. Das Wetter? Sonne und Wolken gemischt, vor allem in den Voralpen und Alpen teils dichtere Wolken und ein paar Regenschauer, dies bei maximal 20 bis 24 Grad.
Heute Morgen Ihre Frühinformationen auf DRS1, der DRS-Musikwelle und auf DRS4 News. Mit einem positiven Thema. Nach einem Jahrzehnt des Stillstands wird dem Atomsperrvertrag wieder neues Leben eingehaucht. Die 189 Mitgliedstaaten des Vertrags haben am UNO-Sitz in New York einen Schritt hin zur nuklearen Abrüstung beschlossen. Einen Monat hatten sie verhandelt, jetzt haben sie ein Dokument unterzeichnet, das zwar nicht den erhofften Durchbruch, aber auch nicht das totale Scheitern gebracht hat. Fredrik Steiger.
In der letzten Nacht vor Konferenzende waren es noch der Iran, die USA und Ägypten, welche mit ihrem Widerstand eine Einigung beinahe scheitern ließen. Doch schließlich konnte der nach zig Stunden langen Marathonverhandlungen völlig heisere Konferenzpräsident Libran Kabaktula verkünden:
"The clear message or the clear common desire of all participants to work towards success."
Alle Vertragsparteien seien am Ende bereit gewesen, zum Erfolg beizutragen. Und dieser Erfolg ist enorm wichtig, denn der Atomsperrvertrag, das einzige verbindliche internationale Abkommen in diesem Bereich, ist arg gefährdet. Hätte auch diesmal, wie schon 2005, die Konferenz in einem totalen Debakel gemündet, wäre der Vertrag wohl vollends zur Makulatur geworden. Nun ist er zwar nicht derart gestärkt worden, wie man hoffen musste, aber er wurde immerhin und einstimmig bekräftigt. Die Erleichterung seitens vieler Länderdelegationen war daher offenkundig.
The atmosphere of cooperation gave a boost to the global momentum towards one day freeing humanity from the scourge of nuclear weapons.
Der Tag, an dem die Welt vom Fluch der Atomwaffe befreit werde, sei nun ein Stück näher gerückt, meinte Kabaktulan. Neu ist in der Einigung, dass der Druck auf die Atomstaaten, nuklear abzurüsten, wächst und sie künftig über Fortschritte dabei rapportieren müssen. Neu ist auch, dass sich die USA erstmals explizit dem Ziel eines atomwaffenfreien Nahen Ostens anschließen, und zwar samt ihres Schützlings Israel, das in dem 28-seitigen Schlussdokument ausdrücklich genannt wird. Nachdem sich die Schweiz in der Konferenz stark engagierte, ist aus hiesiger Sicht außerdem erfreulich, dass sie sich mit der Forderung durchsetzte, das humanitäre Völkerrecht zur Beurteilung der Legitimität von Atomwaffen als wesentliches Kriterium heranzuziehen. Dabei Atomwaffen nicht zwischen zivilen und militärischen Zielen unterschieden werden kann, ist der Verweis auf das humanitäre Völkerrecht ein erster Schritt, um langfristig Atomwaffen grundsätzlich für illegal zu erklären und weltweit zu ächten.
Fredrik Steiger. Und nun nach Tschechien. Dort wählen die Stimmberechtigten heute ein neues Parlament. Die Parlamentswahl findet ein Jahr nach dem Sturz von Regierungschef Topolánek statt. Seither wird Tschechien von einer parteilosen Übergangsregierung regiert. Um die 200 Sitze im Prager Abgeordnetenhaus bewerben sich rund 5000 Kandidatinnen und Kandidaten. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann in Prag. Noch bis 14 Uhr sind die Wahllokale in Tschechien geöffnet. Strömt das Wahlvolk in Scharen an die Urnen?
Ja, die Wahlbeteiligung ist offenbar ziemlich rege. Etwa die Hälfte der 8 Millionen Stimmberechtigten sollen nach Medienberichten bereits gestern zur Urne gegangen sein. Offizielle Angaben sind dazu nicht erhältlich. Aber die Tschechen wählen tendenziell eher am Freitag, ganz einfach, weil sie das Wochenende in ihrer Chata, ihrem Ferienhäuschen, verbringen. Am Wochenende sind die Städte hier wie leergefegt. Und das ist auch tatsächlich der Grund, weshalb die Wahl schon am Freitag und nicht wie in den meisten Ländern erst am Sonntag stattfindet.
Umfragen zufolge werden die Sozialdemokraten stärkste Kraft werden. Wird das nun zu klaren Mehrheitsverhältnissen führen?
Nun, es ist zu befürchten, dass dem nicht so ist. Es soll zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem linken und dem rechten Lager kommen. Prognosen sind in diesem Jahr besonders schwierig, weil viele kleine Parteien erstmals an den Start gehen. Einige von ihnen haben gute Chancen, die 5%-Hürde zu überspringen und ins Parlament zu kommen. Und diese kleinen Parteien sind vor allem dem rechten Spektrum zuzurechnen. Und deshalb ist es gut möglich, dass die Sozialdemokraten zwar tatsächlich stärkste Kraft werden, aber trotzdem keine Regierung bilden können, weil ihnen die Unterstützung von möglichen Koalitionspartnern fehlt.
Heißt das, diese Wahlen bringen der Tschechischen Republik also nicht die erhoffte politische Stabilität?
Das ist zu befürchten, aber politische Stabilität ist in Tschechien ohnehin ein Fremdwort. Es ist eigentlich seit der demokratischen Wende so, dass es keine klaren Mehrheitenverhältnisse gibt. Das hat auch mit dem Wahlsystem zu tun. Fast immer stehen sich zwei gleich starke politische Lager gegenüber. Und es ist dann eine Frage des Verhandlungsgeschicks der jeweiligen Spitzenkandidaten, bis sie eine tragfähige Koalition zusammenbringen, was natürlich dem Ämterschacher und der Korruption Tür und Tor öffnet. Bis so ein Regierungsbündnis steht, kann es unter Umständen lange dauern. Bei den letzten Wahlen konnte nach mühseligen Verhandlungen erst nach 7 Monaten eine neue Regierung eingesetzt werden.
Spitzenkandidat der Sozialdemokraten ist Jiří Paroubek. Er hatte vor einem Jahr den Sturz von Regierungschef Topolánek herbeigeführt. Paroubek wurde damals von seinen eigenen Anhängern mit Eiern beworfen. Wieso ist er wieder oben auf?
Das kann man sich zu Recht fragen. Der mitverursachte Sturz der Regierung Topolánek mitten in der EU-Präsidentschaft, als ganz Europa nach Tschechien blickte, war tatsächlich sehr unverantwortlich, aber solche Peinlichkeiten kümmern die tschechischen Politiker wenig. Es geht ihnen um die eigene Macht und Paroubek ist ein ganz besonders durchtriebenes Exemplar dieser Spezies. Er will selbst unbedingt nochmal Premier werden, war das ja schon mal kurz 2005 und er klammert sich am Vorsitz der Sozialdemokraten fest, die ihn als Spitzenkandidat fast nominieren mussten. Aber inzwischen ist auch vielen Sozialdemokraten in der Partei selbst nicht mehr wohl mit dem unbeliebten Paroubek und sie hoffen, ihn elegant loszuwerden. Vielleicht etwa so, wenn das Wahlresultat nicht den Erwartungen entspräche, dann dürfte Paroubek wohl rasch weg vom Fenster sein.
Die Wahlen in Tschechien, das waren die Erläuterungen unseres Osteuropa-Korrespondenten Mark Lehmann. Heute Morgen, die Zeit 7.10 Uhr. Die politische Diskussion um die Standortspitäler, an denen in der Schweiz Herztransplantationen durchgeführt werden, geht weiter. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren haben den Entscheid in dieser Frage wieder einmal vertagt, diesmal bis ins Jahr 2013. Dafür sind in einem anderen Spitzenmedizinbereich die Weichen gestellt, nämlich bei der Krebstherapie mit Protonen. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Vorderhand können die Universitätsspitäler von Bern, Zürich und Lausanne weiter Herztransplantationen durchführen. Und da sowohl eine eingesetzte Expertengruppe zum Schluss gekommen war, dass in der Schweiz zwei Zentren für Herztransplantationen ausreichend wären. Doch die Politik konnte sich noch nicht zu einem Entscheid durchringen. Aber spätestens in 2,5 Jahren werde der Entscheid fallen, verspricht die St. Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann, die das Beschlussorgan für Spitzenmedizin leitet. Denn an der gestrigen Sitzung habe man festgehalten,
dass ganz klar der politische Wille einstimmig vorhanden ist, zu konzentrieren, und zwar bis spätestens 2013 auf höchstens 2 Zentren.
Allerdings ist es gar nicht so einfach, zu einer Entscheidung zu kommen. Denn die Regierungsvertreter, die eine Entscheidung treffen müssen, vertreten oftmals die Interessen ihrer eigenen Kantone. Dennoch geht man allgemein davon aus, dass im Berner Inselspital auch langfristig Herzen transplantiert werden sollen. Ob das auch im Zürcher Unispital möglich sein soll, da hat die Expertengruppe ein Fragezeichen gemacht. Aber die Zürcher Regierung will die Herztransplantationen nicht einfach abgeben. Ob dieser Streit in den nächsten 2 Jahren verschwinden wird, das ist noch offen. Carlo Conti, der Vizepräsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, findet es aber vernünftig, dass man sich jetzt diese Zeit nimmt.
Deshalb ist es manchmal halt so, dass in diesen politischen Entscheidungsprozessen es etwas mehr Zeit braucht, damit das auch eine breitere Akzeptanz hat.
Dies auch, um sicherzustellen, dass ein allfälliger Entscheid nicht ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen werde. In einem anderen Bereich haben die Gesundheitsdirektoren gestern doch noch einen Entscheid gefällt. Für die Protonentherapie, eine neuartige Bestrahlungstherapie gegen Krebs, gibt es vorderhand nur 1 Zentrum in der Schweiz, und zwar im Paul-Scherrer-Institut im aargauischen Villigen. Mit dieser Beschränkung auf 1 Protonenzentrum lässt sich im Gesundheitswesen einiges an Geld sparen, während das Einsparpotenzial bei den Herzzentren eher gering ist.
Wir sind beim Sport. Im Achtelfinal des French Open kommt es zu einem rein schweizerischen Tennisduell. Nach Roger Federer hat sich auch Stanislas Wawrinka qualifiziert. Er schlug den Italiener Fabio Fognini in 3 Sätzen. Aus Paris berichtet Bernhard Scher.
Vor dem Achtelfinal zwischen Stanislas Wawrinka und Roger Federer ist die Ausgangslage spannend. Beide haben noch keinen Satz verloren, beide haben den Aufschlag erst einmal abgegeben, beide sind mental frisch und beide haben keine unnötige Energie verbraucht. Favorit Federer hat vor seinem Kollegen Wawrinka grossen Respekt.
Er hat sich enorm verbessert auf schnellem Belag. Darum hat er sicher jetzt grosses Potenzial auch noch gegen Uffe. Ich freue mich natürlich auf den Match. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht so einfach gegen einen Freund spielen, aber wir werden das Beste daraus machen.
4 der 5 Duelle gegen Federer hat Stanislas Wawrinka verloren. Das letzte vor 2 Wochen in Madrid. Außenseiter Wawrinka ist sich bewusst, dass er sein allerbestes Tennis spielen muss. Gewinnt Wawrinka, dann ist er bei einem Grand-Slam-Turnier zum ersten Mal in einem Viertelfinal.
Zum Fußball nun, Rachel Müritz.
Die Swiss Football League beschleunigt ihr Disziplinarverfahren. Neu soll ein Verfahren am Arbeitstag nach dem betreffenden Spiel eingeleitet werden. 3 Arbeitstage später muss das Urteil gefällt sein. Das beschloss die Liga an ihrer außerordentlichen Generalversammlung. Diese Verbesserung war nötig, weil die Liga-Disziplinarkommission auch schon bis zu 2 Wochen mit Urteilen gegen Spieler zugewartet hatte. Im WM-Trainingslager der Schweizer Fußballnationalmannschaft in Crans-Montana gibt es heute eine Programmänderung. Statt Training erhalten die Spieler einen freien Tag. Peter Schnieder.
Die Trainings in dieser Woche unter Ottmar Hitzfeld sind hart gewesen. Zudem kommt die ungewohnte Höhenlage dazu. Die Spieler mussten in den Trainings an die Grenzen gehen und spüren dies auch. Darum ist das Training von heute gestrichen worden. Ab 11 Uhr geht es mit dem Mannschaftsbus auf einen gemeinsamen Ausflug und am Nachmittag dürfen die Spielerfrauen und Freundinnen ins Hotel. Allerdings nicht für sehr lange, sagt der Medienchef vom Schweizer Fußballverband Marco Funa.
Am Sonntagmorgen sind wir auf dem Platz. Ich denke, am Sonntag wird es einen Haufen Leute haben. Wird der Otmar Hitzfeld sicher nicht eine Sekunde aufkommen lassen, wo irgendjemand zweifelt, was machen die eigentlich da? Es wird hart trainiert, es wird seriös trainiert, da können sie sich darauf verlassen.
Das öffentliche Training beginnt morgen um 10 Uhr.
Mehr als Frühnachrichten, das ist heute Morgen. Heute Samstag ist Erich Wies verantwortlich, am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.